Okay. So, also. Heute sprechen wir ausführlich über die Leerheit. Und das ist für einige von euch viel neuer Stoff. Und meine Empfehlung ist, dass ihr euch ganz entspannt zurücklehnt und euch das einfach mal anhört. Genau, ganz entspannt, so Coffee-Meditation-mäßig. Ja? Vieles wird euch bekannt vorkommen, denn das ist ja auch die Basis fürs DCI. Und es wird immer wieder viel wiederholt und aus unterschiedlicher Perspektive erklärt. Also wie gesagt, heute entspannt euch. Es ist vielleicht auch ein bisschen länger die Klasse heute. Lasst euch einfach darauf ein und klopft euch auf die Schulter, ja, dass ihr hier seid, dass ihr euch das anhört. Das pflanzt sehr gute Samen. Wir haben in den letzten Wochen ja viel über Entsagung und Bodhicitta gesprochen und heute geht es eben um die Leerheit, um den dritten Pfad, die korrekte Weltsicht. Ohne Verständnis der Leerheit ist es nicht möglich, Nirvana zu erreichen und man kann nicht zum Buddha werden. Ihr erinnert euch, die Definition von Nirvana ist, wann hat man das Nirvana erreicht?
Das Ende aller Geistesgifte.
Genau. Nirvana ist das Überwinden aller negativer Gedanken und Emotionen wie Ärger, Eifersucht, ignorante Begierde.
Kann man auch sagen, nahe dran am Bodhicitta.
Nein, das kann man so nicht sagen, weil das unterschiedliche Zustände sind. Thomas hat gefragt, wie das Verhältnis Nirvana-Bodhicitta ist. Okay, also ohne die dritte Stufe auf dem Pfad, ohne das Yang Dakpai Tava, die korrekte Weltsicht, ist es unmöglich, Nirvana zu erreichen. Es gibt zwei Arten, auf die man sich die korrekte Weltsicht erschließen kann. Das eine ist logisches Denken und Schlussfolgerungen und zum anderen ist es natürlich die direkte Einsicht in die Leerheit. Sie direkt wahrzunehmen, zu sehen. Und dazu muss man sich in einem Zustand tiefer Meditation befinden. Das heißt, der Geist hält sich in diesem Formreich auf, beziehungsweise der Geist hält sich im Formenreich auf und der Körper befindet sich hier in diesem Reich der Begierde. Und der Geist ist auf einer höheren Ebene. Also alle Objekte kann man auf diese zwei Arten wahrnehmen. Ja? Entweder eine Wahrnehmung über Logik und Schlussfolgerung, das Denken, oder eben über eine direkte Wahrnehmung. Zum Beispiel, du hörst dein Telefon zweimal klingeln und dann hört es auf und du denkst, ah, mein Mann hat abgenommen oder meine Frau hat abgenommen. Ja, das ist eine Schlussfolgerung, keine direkte Wahrnehmung. Du siehst im Geist das Bild von der Person, die den Hörer abgenommen hat. Kann aber genauso gut falsch sein. Der Anrufer hat einfach nur zweimal klingeln lassen, das kann auch sein, und dann aufgelegt. Ja? Das sind nur deine Gedanken, deine Schlussfolgerungen. Wir haben es nicht direkt gesehen. Das ist der Zugang zur Leerheit, der uns momentan zur Verfügung steht. Und das hat seine Gültigkeit. Das ist eine korrekte Wahrnehmung im buddhistischen Sinn. Aber die Leerheit direkt zu sehen, ist das, was das Rad des Leidens endgültig stoppt. Denpa Ni heißt die zwei Wahrheiten. Denpa ist Wahrheit und Ni zwei. Die zwei Wahrheiten muss man erkennen, um die Leerheit zu sehen. Die erste ist eine Vorbereitung und die zweite ist das tatsächliche direkte Sehen der Leerheit, die direkte Einsicht. Das Wort Denpa wird als Wahrheit übersetzt, aber damit ist nicht die Wahrheit im Gegensatz zu einer Lüge gemeint. Die Bedeutung des Wortes ist mehr im Sinne einer bestimmten Realitätsebene. Und so kann man vielleicht besser sagen, die zwei Wirklichkeiten. Denn man geht nicht her und unterteilt Wahrheit in zwei unterschiedliche Wahrheiten. Das wäre ein bisschen Quatsch, ja? Sondern man unterscheidet zwei unterschiedliche Realitätsebenen, zwei unterschiedliche Existenzbereiche, kann man vielleicht sagen. Und alle Dinge im ganzen Universum werden in diese zwei Bereiche unterteilt. Das bedeutet nicht, etwas ist wahr im Gegensatz zu einer Lüge, sondern es gibt eben diese beiden Wirklichkeitsebenen. Und hier kommt die Wahrheit Nummer 1, Kunzop Dämper. Kunzop Dämper wird gewöhnlich als die konventionelle Wahrheit übersetzt. Eine Übersetzung, die Geschler jetzt nicht besonders gelungen findet, denn das Wort Kunzop hat eine klare Bedeutung, nämlich irreführend oder täuschend. Im Grunde heißt das also die trügerische oder falsche Realitätsebene oder trügerische Wahrheit. Aber eigentlich gibt es so etwas wie eine trügerische oder falsche Wahrheit nicht. Das ist ein Widerspruch an sich. Entweder etwas ist wahr oder nicht. Also, deshalb, deshalb muss es eher darum gehen, dass wir sagen, dass eine unterschiedliche Wahrnehmung unserer Realität, eine Unterteilung der Wahrnehmung aller Dinge in zwei Arten, eine Unterteilung der Wahrnehmung aller existierenden Dinge. Die Hälfte aller Dinge in unserer Welt ist eine Täuschung. Und was bedeutet das? Was heißt das, wenn ich sage, die Hälfte der Dinge in unserer Welt sind eine Täuschung? Was bedeutet Täuschung, ja? Und eine Täuschung hier meint, dass uns etwas auf eine bestimmte Art erscheint, aber tatsächlich ganz anders ist. Und das ist die Bedeutung von Kunzop Dämper. Alle existierenden Objekte, die uns normalen Menschen auf eine andere Weise erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Ein Objekt, das einem bestimmten Geisteszustand, nämlich unserem normalen Verstand, anders vorkommt, als es in Wirklichkeit ist. Wahrnehmung ist ein geistiger Vorgang. Ja? Alles, was wir wahrnehmen, Tisch, Stuhl, Stadt, Thomas, Situation, alles. Alles, was wir als normale Menschen wahrnehmen, ist eine Täuschung. Normal im Gegensatz zur Erleuchtung, da kommen wir dann gleich zu. Also, wie uns ein Objekt erscheint, ist anders, als wie das Objekt tatsächlich ist. Und deshalb bevorzugt Geschler die Übersetzung trügerische Wahrheit. Und darum geht es auch in den ersten Debatten in der Klosterausbildung. Und die ersten Streitgespräche drehen sich darum, dass es keine Wahrheit gibt, die lügt. Also, Kunzop Dämper, konventionelle Wahrheit, das ist die erste der beiden Wahrheiten und das ist die trügerische Wahrnehmung unserer Realität gemeint. Die zweite Wahrheit, Ndöndam Dämper, das ist die endgültige Wahrheit oder die höchste Wirklichkeit. Das ist, wenn die Art und Weise, wie uns ein Objekt erscheint und wie es in Wirklichkeit ist, gleich ist. Wie uns ein Objekt erscheint, ist identisch mit dem, wie das Objekt ist. Und Kunzop Dämper, wie uns ein Objekt erscheint, ist nicht identisch mit dem, wie das Objekt ist. Ihr erinnert euch, Stift, der Stift, hätte ich denn jetzt einen Stift, würde ich euch das ganz anschaulich zeigen. Ja? Der Stift erscheint uns auf diese Weise, Stift auszustrahlen. Ja? So erscheint es uns. Das ist die trügerische Wahrheit. Und wir wissen aber, dass der Stift hierher kommt. Und die endgültige Wahrheit ist, wenn wir in der Lage sind, gleichzeitig den Stift als Stift zu erkennen und gleichzeitig zu sehen, woher der Stift wirklich kommt. Uns normalen Menschen erscheint der Stift, selbst wenn wir es besser wissen, als von sich auszukommen. Darauf beziehen sich diese beiden Wahrheiten, endgültige und trügerische Wahrheiten. So. Und alle Objekte haben beide Realitäten, beide Wahrheiten. Alle Objekte sind im Besitz der trügerischen Wahrheit, Kunzubdempa, und der endgültigen Wahrheit, Döndamdempa. Also, alle existierenden Objekte haben eine trügerische Realität und eine ultimative Realität. Jedes Objekt, das existiert, hat seine eigene Leerheit. Wie viele Leerheiten gibt es? Und es gibt
so viele, wie es Objekte gibt.
Sehr gut, sehr gut. Genau. Genau so viele Objekte, so viele Leerheiten, wie es Objekte im Universum gibt. Döndamdempa, die ultimative Wahrheit, bezieht sich auf die Leerheit aller existierenden Objekte. Döndamdempa, die endgültige Wahrheit, ist ein anderes Wort für Leerheit. Ein weiterer Aspekt der zwei Wahrheiten ist, dass alle Objekte die zwei Wahrheiten besitzen, aber nicht sind. Petra hat ihre eigene Leerheit, aber sie ist nicht Leerheit. Luisa und Olga sind im Besitz ihrer eigenen Leerheit, aber sie sind nicht ihre Leerheit. Der Buddha hat seine eigene Leerheit, aber er ist nicht Leerheit. Man hat Leerheit, aber man ist nicht Leerheit. Allah hat eine Nase, aber er ist nicht Nase. Es ist richtig zu sagen, jedes existierende Objekt ist leer, aber man kann nicht sagen, jedes existierende Objekt ist Leerheit.
Ich verstehe das nicht, Silvia, sorry.
Ja, warte noch mal bis zum Ende der Klasse. Ich mache jetzt eine Dreiviertelstunde nichts anderes, als zu versuchen, das zu erklären und zu beleuchten und zu wiederholen und mit anderen Worten noch mal zu sagen.
Okay.
Ja?
Okay. Danke.
Also, warum können wir sagen, dass Thomas die trügerische Wahrheit besitzt? Weil er uns so erscheint, als hätte er eine eigene Existenz außerhalb unserer Wahrnehmung. Wir denken, dass Thomas irgendwo hier in Hamburg sitzt und wir sitzen vielleicht daneben, aber vielleicht auch in München, Wien oder Frankfurt. Und er wäre nicht nur ein Objekt unseres Geistes. So. Eine zweite Erklärungskrücke für die zweite Wahrheit ist, Thomas ist leer, weil er nicht das ist, was wir wahrnehmen. Wir können sagen, Thomas ist leer, weil er nicht ist, wie wir ihn wahrnehmen. Warum hat Monique eine trügerische Wahrheit? Weil sie uns als ein aus sich selbst heraus existierendes Objekt erscheint, unabhängig von unserer Wahrnehmung. Das ist ihre trügerische Wahrheit. Diese trügerische Wahrheit ist etwas, das wir positiv ausdrücken können. Und ihre ultimative Wahrheit ist, dass sie nicht das ist, was wir von ihr denken, wie wir sie wahrnehmen. Deshalb nimmt sie auch jeder anders wahr. Jeder von uns hat ein anderes Bild, eine andere Wahrnehmung von Monique. Warum ist das so? Und das hängt mit den karmischen Samen zusammen, die wir durch frühere Handlungen angesammelt haben, also unserem Karma. Den karmischen Samen, die zu unserer individuellen Mischung der 5 Skandas, der 5 Anhäufungen führt. Und diese Anhäufungen, diese individuelle Mischung der Anhäufungen legt sich wie eine Folie über unsere Wahrnehmung. Viele Folien, ja? 65 Folien pro Sekunde. Die Skandas, ich mache mal eben hier das Programm, damit das nicht mehr weiter stört. Zu. So. Wir gruppieren die karmischen Samen einer Person in 5 Teile. Das sind die Skandas. Diese 5 Anhäufungen, von denen ich eben gesprochen habe. Und darum sind wir im Moment nicht in der Lage, auch nur die erste Realität, die trügerische Wahrheit von Olga zu sehen, wegen der Schichten, die unser Karma angehäuft hat. Geschweige denn können wir im Moment Olgas höchste Wirklichkeit erkennen. Wenn wir dazu in der Lage sind, dann sind wir zu einem Aja geworden. Jemand, der in höchster Konzentration die Leerheit direkt gesehen hat. Und wenn wir in der Lage sind, die erste Realität eines Menschen bewusst zu erkennen, dann sind wir bereits auf einer sehr hohen Entwicklungsstufe, kurz vor der Wahrnehmung der zweiten Wahrheit, weil wir dann unsere Anhäufungen, die Skandas, zu einem Großteil bereinigt haben. Ja, zu diesen Anhäufungen gehören zum Beispiel eine Anhäufung, ein Teil sind Emotionen, ein anderer Teil sind unsere Gedanken. Und wenn wir das bereinigt haben, ja, dann sind wir in der Lage, die Dinge mehr wahrzunehmen, weniger verzerrt wahrzunehmen durch unser Karma. Und momentan sind wir uns noch nicht mehr bewusst, dass unsere Wahrnehmung anderer trügerisch ist. Die Farbe Blau, die wir an einem klaren, sonnigen Tag am Himmel sehen, ist trügerische Realität, die Wahrheit Nummer 1. Und wir nehmen sie wahr als Farbe Blau, dort außen, aus sich selbst heraus mit eigener Natur. Und in dem Moment sind wir uns nicht bewusst, dass wir eine trügerische Wahrnehmung haben. Wir gehen davon aus, dass diese Farbe Blau außerhalb unserer Wahrnehmung, so wie wir sie sehen, existiert. Wolfgang hat die trügerische Realität von einem blauen Himmel über Hamburg wahrgenommen. Aber er war sich in dem Moment nicht bewusst, dass seine Wahrnehmung trügerisch ist. Soweit ich weiß, Wolfgang. Man weiß ja nie. Die Definition von Leerheit, von ultimativer Realität ist, dass sie nicht ist, was wir denken oder wahrnehmen mit unserem normalen, unerleuchteten Geisteszustand. Die Definition von Leerheit ist negativ. Die bezieht sich immer auf das, was nicht ist. Es ist wie die Abwesenheit eines violetten Elefanten in unserem Wohnzimmer. Etwas, das wir nicht sehen können. Es ist abstrakt und deshalb können wir das nicht auf unsere gewohnte Weise erfahren. Ein anderes Beispiel, mit dem Geschemeikel das im DCI verdeutlicht, ist, dass er Freunde in ein feines Restaurant zum Essen einlädt und als er zahlen will, stellt er fest, dass er seine Kreditkarte vergessen hat. Es ist also wie die Abwesenheit einer Kreditkarte. Etwas ist nicht da, von dem du ausgegangen bist, dass es da ist. Tendrell wird übersetzt, vergesst nicht, euch zu entspannen. Tendrell wird übersetzt mit abhängigem Entstehen. Es ist ein Weg, um die trügerische Realität aller Dinge zu erklären. Ein Weg, um die Wahrheit Nummer 1 zu erklären. Nummer 1, das abhängige Entstehen. Nummer 2, die Leerheit. So, ich fasse nochmal für die Hausaufgabe zusammen. Trügerische Wahrheit gleich trügerischer Realität. Alle normalen Dinge um uns herum, die aus sich selbst heraus zu existieren scheinen oder anscheinend eine eigene Natur haben, was nicht stimmt und deshalb eine Täuschung ist, ist diese trügerische Realität. Etwas, das wir auf eine positive Weise erklären können. Und die ultimative Wahrheit, die Leerheit aller Dinge, das heißt die Tatsache, dass alle Dinge nichts sind, was nicht eine reine Projektion wäre, die uns aufgezwungen wird von unseren vergangenen Handlungen, unserem Karma. Die Leerheit, deswegen wird das oft so kompliziert ausgedrückt mit doppelter Verneinung. Ja? Die Leerheit sollten wir möglichst auf negative Weise definieren, weil es sich auf eine Abwesenheit von etwas von eigener Natur bezieht. Und deshalb diese komplizierten Sätze und diese doppelten Verneinungen, dass wir unseren Geist darin gewöhnen, dass es um eine Abwesenheit geht, ja, um etwas Negatives, das über etwas Nicht-Vorhandenes definiert wird. Die trügerische Realität ist abhängig von etwas, deshalb trügerisch. Wahrheit Nummer eins. Und das abhängige Entstehen meinen das Gleiche. Es sind zwei Namen für ein Ding. Das abhängige Entstehen ist eine der populärsten Ideen im Buddhismus. Dazu gibt es ein Sutra. Und der Anfang des Sutra ist sehr lang. Es wird beschrieben, wie der Buddha kommt und wie er sich hinsetzt und wie sich jeder vor ihm verneigt und sich dann jeder Einzelne auch hinsetzt und so weiter. Alles sehr detailgetreu und ausführlich wird das beschrieben. Und dann kommt man zu der Frage, was ist das abhängige Entstehen? Und der Buddha sagt, wenn dies geschieht, wird jenes folgen. Und wenn das geschieht, passiert dieses. Und dann steht er auf und geht wieder. Das ist das Sutra vom abhängigen Entstehen. Also, was bedeutet das, wenn er sagt, wenn das geschieht, passiert jenes? Und der einfachste Weg, um das zu beschreiben, sind Ursache und Wirkung. Das ist die Erklärung der niedrigsten buddhistischen Schule. Zu Zeiten Nagarjunas, der hat etwa um 200 nach Christus gelebt, da gab es in Indien vier philosophische buddhistische Schulen. Und diese vier philosophischen Schulen, die haben nichts mit den vier tibetischen Übertragungslinien zu tun. Ja? Diese vier tibetischen Schulen, Übertragungslinien, die gehören alle zum Mahayana-Buddhismus. Und das ist die höchste der philosophischen Schulen. Und eine grobe Gliederung dieser vier Schulen im damaligen Indien ist erstens, das ist die unterste philosophische Schule, man nennt sie die Schule des Wissens oder die Abhidharma-Schule. Oder ein anderes Wort dafür ist Vaibhashika. Das Wort Vaibhashika bedeutet, diejenigen, die über verschiedene Dinge sprechen. Und der Name kommt von einem Buch, das sie studiert haben. Und das Buch hieß Verschiedene Dinge. Die Vaibhashikas folgen dem Abhidharma. Und auch im Mahayana-Buddhismus folgen wir dem Abhidharma. Doch das ist nicht unsere Hauptschule. So, also erste, unterste philosophische Schule, sagen wir Abhidharma. Die zweite Schule nennen wir mal der Einfachheit halber die Schule der Logik. Der Sanskritname ist Sautantrika und das klingt so ähnlich wie eine höhere Schule, die heißen Svatantrika, aber Sautantrika, das ist die zweite können wir uns merken, Schule der Logik. Das wird auch Schule der Sudren genannt und die studieren hauptsächlich die Sudren. Diese beiden Schulen, die unteren Schulen, die gehören zum Hinayana-Pfad. Dann Nummer 3 ist die Nur-Geist-Schule. Auf Sanskrit ist das Chittamatra oder Yogacara. Die Sanskrit-Namen müsst ihr euch nicht merken. Ich sage sie jetzt nur der Vollständigkeit halber mal dazu. Dann habt ihr sie zumindest schon mal gehört. Dann gibt es die Madhyamika-Schule. Das ist die Nummer 4, das ist die höchste. Und die wird wiederum in zwei Schulen unterteilt. Die untere davon ist die Svatantrika und die obere ist die Prasangika. Die Schule Nummer 3, die Nurgeistschule, und die Schule des mittleren Weges, die gehören zum Mahayana-Pfad. Also wir haben zwei Schulen auf dem Hinayana-Pfad. Das ist die Schule des Wissens, Abhidharma, und die Schule der Logik. Und dann gibt es zwei Schulen auf dem Mahayana-Pfad. Das sind diejenigen, die die Erleuchtung zum Wohle aller Wesen erreichen wollen. Und diese beiden Schulen heißen nur Geistschule und die Schule des mittleren Weges, Madhyamika. Diese vierte, die höchste Schule, die wird nochmal unterteilt in 4a Svatantrika und die allerhöchste Prasangika. Okay. So, das ist erst nur mal eine Liste von Namen, eine Aufzählung von Schulen. Das wird in den Hausaufgaben nicht abgefragt, aber ihr habt es schon mal gehört. Der nächste Punkt ist wieder relevant für die Hausaufgaben. Jetzt kommt nämlich eine weitere Aufteilung. Nämlich die Aufteilung dieser Schulen in drei Gruppen. Jede dieser Schulen hat eine etwas andere Erklärung zum abhängigen Entstehen und damit zur Leerheit. Und deshalb ist es wieder relevant für unser Thema. Wenn wir diese Definition durchgehen, hilft uns das, unseren Geist aufzuwärmen und ein bisschen zu stretchen und das Konzept der Leerheit besser zu verstehen. Das ist der Zweck der Übung. Also, fangen wir an mit einer Frage. Wie viele Dinge in einer Welt haben eine Funktion? Und wenn man darüber nachdenkt, dann wird man feststellen, dass tatsächlich die allermeisten Dinge eine Funktion haben. Alles macht irgendwas. Ja? Es gibt einige Ausnahmen und einige wenige Objekte, wie leerer Raum zum Beispiel. Raum macht nichts. Raum funktioniert nicht und hat keine Funktion. Raum ist einfach Platz. Raum ist einfach da. Und ich will da jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, welche Art Raum wir jetzt genau meinen. Das sind jetzt erstmal nur Denkanstöße. Die ersten drei Schulen gehören zur Gruppe der Funktionalisten. Also, und zwar haben wir die Schule des Wissens, Abhidharma, die Schule der Logik, die Sautantrika, und die Nurgeistschule. Und die gehören zur Gruppe der Funktionalisten. Und sie glauben, dass alles, was in unserer Welt eine Funktion hat, tatsächlich auch existiert. Alles, was etwas macht, existiert wirklich. Ein Stift schreibt und hat deshalb eine Funktion und existiert deshalb tatsächlich. Eine Krankenschwester hat die Funktion, Menschen zu helfen. Durch diese Funktion existiert sie wirklich. Die Gruppe der Funktionalisten sagt also, abhängiges Entstehen bedeutet, dass Dinge von ihren Ursachen abhängig sind. Ein Beispiel ist der Stift. Ein Stift ist abhängig von der Person, die ihn designt hat, und auch von der Person, die den Stift zusammengebaut hat. Und der Stift ist abhängig von Dingen, die vorher da waren, also Ursachen. Der Fabrik, den Leuten, Wasser, Farben, Plastik, Designer, Verkäufer und so weiter. Er ist abhängig von diesen Ursachen. Ja? Das versteht man erstmal unter abhängigen Entstehen. Nach dieser Gruppe der Funktionalisten ist das die Abhängigkeit des Stiftes. Also das ist das Erklärungsmodell der Gruppe der Funktionalisten zur Wahrheit Nummer 1. Abhängiges Entstehen. Was würde diese Gruppe nun über die zweite Wahrheit sagen, über die Leerheit? Was ist die Verneinung davon? Das Gegenteil wäre, es entsteht nicht von allein. Und das ist die Definition dieser Gruppe von Leerheit. Es entsteht nicht von allein. Also, wir haben zwei Wahrheiten, zwei unterschiedliche Realitäten. Eine, die positive, abhängiges Entstehen, und das andere, die Leerheit der Dinge. Die erste Gruppe, die Funktionalisten, die ersten drei Schulen sagen, okay, die Dinge entstehen abhängig von ihren Ursachen. Und sie erklären die Wahrheit Nummer 2 mit, weil das ist immer negativ, ja, es entsteht nicht von allein. Okay, wenn ich also sage, der Stift hat Ursachen, die vorher da waren, dann ist das die Beschreibung der trügerischen Wahrheit in der Gruppe der Funktionalisten. Stift hat Ursachen, die vorher da waren. Also grundsätzlich sollten wir nie denken, dass diese unteren Schulen oder der Hinayana-Pfad minderwertig wären und unser Pfad oder die höheren Schulen besser wären. Also diese Arroganz müssen wir unbedingt vermeiden. Denn das Wissen dieser Schulen ist die Basis vom Mahayana-Pfad. Und wenn wir in der Lage sind, zum Beispiel reine Hinayana-Motivation zu erlangen, dann sind wir schon ganz wunderbar verwirklichte Wesen. Und wir sind davon noch ganz weit entfernt. Okay, so, das war jetzt nur, weil wir immer von unteren Schulen und höheren Schulen reden, ja, und dem großen Fahrzeug und dem kleinen Fahrzeug. Okay, also, wir haben die erste Gruppe mit den drei unteren Schulen abgehandelt. Jetzt kommen wir zur zweiten Gruppe und die besteht aus einer halben Schule. Nämlich, was bleibt, ist jetzt die vierte Schule, ne? Die höchste Schule, Madhyamika. Und die haben wir ja wieder unterteilt in 4a, Svatantrika, und 4b, Prasangika. Die zweite Gruppe besteht aus dieser unteren Hälfte der Schule des mittleren Weges. Wir nennen sie die unabhängige Schule. Und hier ist ihre Argumentation zum abhängigen Entstehen. Die Svatantrikas sagen, ihr drei unteren Schulen, ihr habt eine falsche Erklärung. Wenn ihr behauptet, dass etwas abhängig ist, weil es durch Ursachen entsteht, wie könnt ihr dann die Abhängigkeit von Leerheit erklären? Wie könnt ihr die Abhängigkeit von leerem Raum erklären? Sollen wir doch noch mal genauer schauen, was ist mit leerer Raum gemeint? Leerer Raum bedeutet nicht, zwei Autos parken am Straßenrand und ich fahre vorbei und gucke, passt, ist das der Platz, damit ich hier mein Auto einparken kann. Das ist nicht, was der leere Raum meint. Und der leere Raum ist auch nicht das Schwarz im Weltall zwischen zwei Sternen. Ja? Auch das ist damit nicht gemeint. Leerer Raum ist der Ort, der unverändert bleibt, ob wir jetzt ein Objekt reinstellen oder nicht. Das ist mit leerer Raum gemeint. Der Raum, der es möglich macht, dass wir mit unserem Hintern auf einem Stuhl sitzen, der es möglich macht, dass wir unseren Stuhl irgendwo hinstellen. Ja? Ob jetzt der Stuhl von Siggi da steht oder einen halben Meter weiter links, der Raum, der bleibt unverändert, ob wir ein Objekt reinstellen oder nicht. Okay, so. Also, die zweite Gruppe sagt, der leere Raum, ja, wird von eurer Erklärung nicht beschrieben. Ihr könnt damit die Abhängigkeit von leeren Raum nicht erklären. Von Dingen, die keine Ursache haben. Wie geht ihr damit um? Sagt ihr, sie existieren nicht? Oder heißt das, sie sind nicht abhängig? Behauptet ihr, diese Dinge hätten nicht ihre eigene trügerische Wirklichkeit? Und wir gehen davon aus, dass alle Dinge im Besitz dieser zwei Wahrheiten sind. Und hier stoßen wir auf die Frage, was sind Dinge ohne Ursachen? Und zwei davon habe ich eben genannt, ja? Leerheit und Raum. Im Abhidhamma Kosha steht, wenn du Dinge sehen möchtest, die Ursachen haben, musst du dich nur umschauen in deinem alltäglichen Leben. Alle Dinge haben Ursachen. Wenn du nach Dingen suchst ohne Ursache, musst du dich auf dein Kissen setzen und in tiefer Konzentration darüber nachdenken, um die paar, zwei oder drei oder vier Dinge zu finden, die keine Ursache haben. Aber Dinge ohne Ursache existieren. Wir können sie allerdings nur negativ beschreiben. Ein anderes Beispiel ist die Tatsache, dass Hamburg nicht Wien ist. Das hat keine Ursache. Das ist etwas, was sich nie ändert. Wir können sagen, alles mit einer Ursache verändert sich. Und alles ohne Ursache verändert sich nicht. Dinge ohne Ursache sind dauerhaft und Dinge mit Ursache sind vergänglich. Also, die Gruppe Nummer 2, wir nennen sie die Gruppe der Unabhängigen, weil sie aus der Schule der Unabhängigen des Vatantrikas besteht, sagt: Wir haben also ein besseres Erklärungsmodell als ihr. Wir sagen, alles ist abhängig von seinen Teilen. Unsere Definition vom abhängigen Entstehen ist, dass die Dinge durch ihre Teile existieren. Also, zum Beispiel dieser leere Raum, ja, hat Teile. Alle Teile des leeren Raums nach Osten, alle Teile nach Westen, nach Süden und so weiter. Okay, kommen wir zur Gruppe Nummer 3. Die besteht aus dem höheren Teil der Schule des Mittleren Weges, den Prasangikas. Wir nennen sie die Schule der Schlussfolgerung. Und dazu schauen wir uns nochmal den tibetischen Begriff an. Mingde Taktsam. Mingde mit einem Namen und einem Gedanken. Tak heißt benennen. Auf Englisch to label, also mit einem Label versehen, ja. Sam ist nur. Die Definition des Entstehens der höheren Schule, der Prasangikas, ist, dass Dinge nur existieren, weil wir sie mit einem Namen versehen. Sie sind abhängig von dem, was wir denken, dass sie sind. Sie existieren, weil sie abhängig sind davon, wie wir sie nennen und wie wir von ihnen denken. Denkt an den Stift. Ja? Der Stift aus sich heraus existiert nicht. Der Stift, wenn wir diesen Zylinder einen jungen Hund vor die Nase halten, dann ist es für den Hund ein Kauspielzeug. Und wir als Menschen durch unser Karma sehen einen Stift. Also das Objekt an sich ist weder das eine noch das andere. Das ist die zweite Realität. Wenn ihr euch an dieses Beispiel vom Stift erinnert, ja, da gibt es ja, der Mensch gesagt hat, es ist ein Stift, jawohl, ich kann damit schreiben, der Hund hat drauf rumgekaut, das ist ein Kauspielzeug, und dann sagen wir, und jetzt verlassen alle den Raum. Und dann liegt dieser zylindrische Gegenstand auf dem Tisch. Was ist es dann? Nichts. Ein Potenzial. Ja? Es ist etwas, das zur Verfügung steht. Und erst wenn wir reinkommen und unser Blick fällt auf diesen Gegenstand und dieses leuchtende Bild, ein karmischer Same öffnet sich und dieses leuchtende Bild von uns wird projiziert auf die Farben und Formen, dann wird das Objekt zum Stift. Nochmal, die Definition des abhängigen Entstehens der höchsten Schule der Prasangikas ist, dass Dinge nur existieren, weil wir sie mit einem Namen versehen. Stift. Sie sind abhängig von dem, was wir denken, dass sie sind. Sie existieren, weil sie abhängig davon sind, wie wir sie nennen und wie wir von ihnen denken. Und demnach ist die Definition von Wahrheit Nummer 2 der Leerheit in dieser Schule die Abwesenheit von Existenz ohne eine Benennung. Die Dinge existieren nicht unabhängig von dem, wie wir darüber denken. Okay, Pabongka Rinpoche sagt, diese Idee ist die subtilste Erklärung des abhängigen Entstehens. Und es ist die korrekte Beschreibung, wie sie uns Buddha Shakyamuni überliefert hat. Buddha Shakyamuni hat alle vier Schulen unterrichtet und doch ist er ein Prasangika. Einfach weil jeder, der die Leerheit direkt gesehen hat, ein Prasangika ist, sagen die Prasangikas. Geshe-la sagt, wenn wir eine gute Praxis haben und studieren, dann wird der Tag kommen, an dem wir am Herd stehen und auf einen Kessel schauen. Ja, wahrscheinlich dann gerade buddhistische Wahrnehmungstheorie studiert und macht jetzt für euren Lehrer einen Tee. Und ihr habt eine Minute für euch und starrt auf den Kessel und wartet, bis das Wasser kocht. Und in dem Moment erkennt ihr plötzlich mit absoluter Klarheit, dass ihr nicht auf einen Kessel schaut. Dass ihr nur euer geistiges Bild vom Kessel seht. Dass es keinen Kessel gibt, der da draußen auf dem Herd steht. Der Geist ist in gewisser Weise auf sich selbst fokussiert und nicht auf einen Kessel außerhalb. Und an diesem Tag, der das erste Mal die Wahrheit der trügerischen Wirklichkeit direkt verstanden. Das erste Mal, es diese direkte Wahrnehmung von ein Same öffnet sich im Geist und ein leuchtendes Bild wird projiziert und ordnet die Farben und Formen zu einem Wasserkessel, zu einem Stift, zu einem Thomas. Und diese direkte Wahrnehmung vom Abhängigen entstehen passiert einige Stunden, bevor man die Leerheit direkt erkennt. Und das ist das erste Mal, dass man direkt erkennt, dass wir auf die Benennung, auf unser Label, auf das geistige Bild schauen, dass wir auf Teile und Farben und Formen projizieren. Und in dem Moment sind wir am Ende des zweiten Pfades der fünf Pfade angelangt. In dem Moment zieht man sich dann zurück ins Meditationszimmer, aufs Kissen, versenkt sich in einen Zustand tiefer Konzentration und dann wird man die Leerheit direkt sehen. Sind vier Ebenen, durch die man geht. Die erste ist Hitze. Man wird sehr heiß und der Geist hüpft, weil es das erste Mal passiert, dass man die trügerische Natur der Realität erkennt. Und etwa eine halbe Stunde später sieht man die Leerheit direkt. Und das kann nur in tiefer Meditation passieren. Und wenn man rauskommt, sieht man die Buddhas. Und man sieht, wie viele künftige Leben noch vor einem liegen bis zur völligen Erleuchtung. Zum Beispiel 7. Und man sieht alle vergangenen Leben. Und von diesem Moment an ist es unmöglich, Zweifel an der buddhistischen Lehre zu haben. Unmöglich. Tatsächlich ist es so, dass man, nachdem man die Leerheit direkt gesehen hat, alle Zweifel im Buddhismus endgültig überwunden hat. Egal, was andere sagen, egal, was passiert. Denn man hat den Buddha direkt gesehen. Und eine weitere Einsicht ist, dass man weiß, dass man die Leerheit direkt gesehen hat. Okay, zurück zum Stift. Also, die Teile, die wir sehen, die Länge, die Farbe, die Rundung, die Erfahrung, die wir damit gemacht haben, dass man damit schreiben kann, das alles gibt uns Hinweise, die wir zusammenfügen und benennen. Stift. Und das ist eine gültige Wahrnehmung. Eine korrekte, gültige Wahrnehmung. Und das ist vernünftig. Nach Ansicht der Madhyamika, der Schule des mittleren Weges, eine korrekte, vernünftige Benennung. Aya Nagarjuna sagt, was der Bauer glaubt, glaube ich auch. Ich glaube, dass wenn man einen Samen in die Erde steckt, ihn wässert und düngt, daraus Korn wächst. Offensichtlich tut es das. Das funktioniert. Doch die Frage ist, wie es funktioniert. Es sieht aus, als würde es auf eine bestimmte Weise funktionieren. Sigi existiert. Es gibt Sigi und das freut mich. Dak bedeutet Selbst und alle Schulen des Buddhismus sagen, das Selbst, Dak, existiert nicht. Und Dak beziehen wir auf alle Objekte, also nicht nur auf Lebewesen, sondern auf Tische, Stühle, Wetter, Gelb, Amsterdam, Füße. So, also Dak, das Selbst existiert nicht. Und na ja, ich meine, offensichtlich existieren wir, ne? Sigi und Annegret und Wolfgang existieren ganz klar. Also, es geht hier nicht um das Selbst als eine Person. Der Buddhismus akzeptiert natürlich die Existenz von Personen. Das ist nicht das Selbst, über das wir hier reden. Es geht nicht um uns selbst als Person. Das Selbst, das wir verneinen, ist etwas, das aus sich selbst heraus existiert. Und das bedeutet nicht, dass Allah nicht existiert. Allah existiert natürlich. Was wir verneinen, ist eine eigene, feststehende und damit unveränderliche Natur aus sich selbst heraus. Wir verneinen, dass irgendein Objekt eine eigene Natur hat. Unveränderlich, feststehend. Wir verneinen das Selbst, das wahrhaft existiert, im Sinne von einem Selbst, dessen Natur von seiner eigenen Seite her existiert. Also ein Selbst, das unabhängig von Faktoren existiert. Ein Selbst, das unbeeinflussbar wäre. Ein Selbst, das unveränderbar wäre. Das ist gemeint, wenn wir sagen, wir verneinen ein aus sich selbst heraus existierendes Selbst. Wir können auch sagen, die Dinge sind blank. Ist ja auch ein deutsches Wort, ne? Blank. Kann man auch sagen. Also haben keine eigene Natur. Natürlich existieren Dinge, es gibt sie, aber sie sind blank. Wir fügen ihnen eine Natur hinzu. Ein Haus ist kein Haus, bis wir es zu einem Haus machen. Das ist, was im Buddhismus gemeint ist mit kein Selbst. Dak existiert nicht. Hat nichts mit Ego, Stolz, Identität, Person zu tun. Wir sind bei der Beschreibung der drei Gruppen und ihrer Definition der zwei Wahrheiten. Die Funktionalisten, die Svatantrikas und die Prasangikas. Jede der drei Gruppen beschreibt es mit einer etwas unterschiedlichen Färbung. Und da unsere Position ist, da das Selbst nicht existiert, kann diese Aussage auch nur eine Verneinung sein. Es geht um einen Gacca, ein aus sich selbst heraus existierendes Objekt, das wir verneinen. Gruppe 1, die Funktionalisten sagen, dass ein Selbst, das keine Ursache hat, nicht existiert. Nichts geschieht einfach aus sich selbst heraus ohne Ursache. Das wäre wie ein Baum, der aus sich selbst heraus wächst, ohne Boden, ohne Erde, ohne Wasser, ohne Sonne. Das wäre ein aus sich selbst heraus existierender Baum. Ein Baum mit einer eigenen, unabhängigen Natur. Die Gruppe 2, die Svatantrikas, die Schule der Unabhängigen, sagen, dass ein Selbst ohne seine Teile nicht existiert. Es gibt nichts, kein einziges Objekt, das ohne seine Teile existiert. Das ist unmöglich. Und die Gruppe 3, die Prasangikas sagen, das ist ein Duck, also ein aus sich selbst heraus existierendes Objekt nicht gibt, ohne dass ich es benennen würde oder auf eine bestimmte Weise darüber denke. Nach dieser Schule gibt es also keine Petra, unabhängig von meiner Wahrnehmung von ihr. Es gibt keine Silvia, unabhängig von eurer Wahrnehmung von mir. Inklusive meiner eigenen Wahrnehmung von mir. Unsere Wahrnehmung von jemandem macht diese Person erst zu dem, was sie für uns ist. Also gibt es Ute aus sich selbst heraus unabhängig existierend? Nein. Gibt es meine Vorstellung von Ute als aus sich selbst heraus existierend? Ja. Und daran halte ich mich fest, danach greife ich, und das ist die Anhaftung, von der so oft gesprochen wird. Ja? Das Greifen nach einem inhärenten Selbst, das verursacht alles Leid. Jetzt in Wien in 2 Wochen ist das Thema Suchtverhalten. Ja? Und genau das ist das, was jeder Sucht zugrunde liegt, dass wir denken, dass das Objekt unserer Begierde, unserer Sucht, eine eigene Natur hätte, die unseren Durst und unsere Sucht stillen könnte. Warum ist das so, dass, wenn ich an Ute festhalte, die unabhängig von meiner Wahrnehmung von ihr existiert, ja, dass ich an dieser Ute festhalte, warum ist das so, dass das mein Leiden verursacht? Warum ist es so wichtig für uns, den Punkt zu verstehen? Ich meine, wenn wir jetzt wirklich in der Lage wären, diesen Punkt zu verstehen, diese Idee jetzt zu verstehen, warum sollten wir dann frei sein von Ärger und Gier und Eifersucht und von allen Leiden? Sigi?
Weil es uns dann auf uns selber zurückwerfen würde und dass wir an uns selber arbeiten. Also dass wir nichts mehr im Außen klären müssten. Keine Kriege, keine Streits.
Ja, genau. Ja, genau. Sigi sagt, weil wir dann nichts mehr im Außen klären müssen. Keinen Ärger, keinen Streit. Genau. Wir können uns dann darauf konzentrieren, die richtigen Samen zu pflanzen, andere Samen zu pflanzen, damit wir frei werden von solchen Situationen, von solchen Gefühlen und von solchen Menschen, ja, die uns das Leben schwer machen.
Eine Art Verhaltensveränderung?
Ja, ich meine, darum geht es ja die ganze Zeit, dass wir unser Karma verändern. Und zwar so verändern, dass am Ende wir in einem Paradies leben. Und nicht nur wir, sondern alle anderen auch. Und dass wir es in der Hand haben. Ja. Hätten die Dinge eine eigene Natur aus sich selbst heraus, denn ja, dann gute Nacht, ne? Dann kann ich mich ja noch so abstrampeln. Also, das Wissen um die Leerheit der Dinge ist der Schlüssel zum Glück. Und nur mit diesem Wissen kann ich meine Realität, meine Welt, mein Leben, und zwar nicht nur das Leben nach dem Tod, natürlich, sondern meinen täglichen, meinen Alltag verändern. Und ohne dieses Wissen geht das nicht tiefgreifend. Wenn meine Kollegin beim Stern außerhalb meiner Wahrnehmung existieren würde, dann wäre sie wirklich ein guter Mensch oder wirklich unausstehlich. Ja? Und dann gibt es in dem Leben von uns allen diese eine Person, die wirklich gemein ist, oder? Für diese Person gilt dann die Wahrheit nicht. Also, und wenn diese Person nicht abhängig ist von meiner Wahrnehmung, ja, also inhärent aus sich selbst heraus böse ist, dann habe ich natürlich alles Recht der Welt, ärgerlich und wütend zu sein. Wenn dieser tolle Mann so schön aus sich selbst heraus ist und nicht, weil ich in der Vergangenheit ein ethisches Leben geführt habe, dann darf ich ihn begehren, ja? Sollte ich ihn begehren. Aber so ist es nicht. Denn wahr ist, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und aus buddhistischer Sicht steckt dahinter mein gutes Karma, das dazu führt, dass ich Schönheit wahrnehme. Und im Umkehrschluss heißt es, jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, wenn wir ein negatives Gefühl haben, fokussieren wir uns auf das Selbst, das nicht existiert. Das Gagcha. Und das ist ein sehr interessanter Punkt, oder? Weil wir können nur dann eine negative Emotion haben, wenn wir denken, etwas existiert aus sich selbst heraus da draußen. Wir können weder Hass noch Begierde noch Eifersucht fühlen, wenn wir nicht denken würden, unser Gegenüber hätte eine eigene Natur, würde aus sich selbst heraus existieren. Und jetzt, was ist jetzt mit den positiven, heilsamen Gefühlen wie Liebe, Freude und Mitgefühl? Und auch da in den Mahayana-Schriften heißt es, um das höchste Mitgefühl zu erlangen, müssen wir blind werden gegenüber Gagchas. Das Mitgefühl muss sich fokussieren auf das Objekt, wie es tatsächlich ist, und nicht auf das, was ich davon denke. Bis dahin ist es kein echtes Mitgefühl. Okay, also zusammenfassend können wir sagen, dass jede negative Emotion, die wir haben, darauf basiert, dass wir denken, unser Gegenüber sei inhärent böse oder inhärent gut oder schön oder wie auch immer wir das labeln mögen. Inhärent, also unabhängig von unserem eigenen Karma. Jeder negative Gedanke, den wir haben, jede Emotion, die uns nervt, die unseren geistigen Frieden, unser Wohlbefinden stört, ob basierend auf Ärger oder Eifersucht oder Begierde oder Angst. Jeder einzelne dieser Gedanken richtet sich auf etwas, das gar nicht existiert. Das aus sich selbst heraus nicht existiert. Das ist die Definition von Kleshas, von negativen Gedanken. Und wenn wir verstehen, dass diese Situationen blank sind, leer sind und dass wir diejenigen sind, die sie mit Geschichten, mit Attributen füllen, mit diesen Folien, durch unser Karma, durch unsere Handlungen in der Vergangenheit, wenn wir das verstehen, auf wen können wir dann noch ärgerlich sein? Ja? Wir verstehen dann, dass wann immer wir jemanden als hässlich wahrnehmen, wir die Person durch unseren Filter so sehen. Ein Filter, der durch unseren eigenen Ärger in der Vergangenheit entstanden ist. Wir sehen eine hässliche Person und verstehen, dass diese Sichtweise ausschließlich davon kommt, dass wir in der Vergangenheit ärgerlich waren. Und wenn man dieses Wissen tief verinnerlicht hat, ist es absurd, ärgerlich zu werden. Wir sehen jemanden, der ärgerlich ist und verstehen, diese Person ist nicht ärgerlich aus sich selbst heraus, sondern wir erleben einen ärgerlichen Menschen, weil wir in der Vergangenheit selber ärgerlich waren. Seine Frau liebt ihn, seine Mutter, sein Sohn, alle, die sehen ihn mit ganz anderen Augen, weil sie ein anderes Karma haben als ich. Ich erlebe einen Menschen, der mich anschreit, der ärgerlich mit mir redet, aufgrund meiner Handlungen in der Vergangenheit. Wenn ich die Leerheit oder Blankheit dieser Situation verstehe, dann verstehe ich das Abhängige Entstehen. Die Person existiert so, wie ich sie erlebe, weil ich sie so benenne. Ich präge diese Person durch meine Wahrnehmung. Und woher kommt meine Prägung? Durch meine geistigen Tendenzen. Und woher kommen meine geistigen Tendenzen? Die wurden gepflanzt durch eine negative Handlung, die ich in der Vergangenheit ausgeführt habe. Das ist wie eine Skizze. Die ist blank und wir füllen sie mit Farbe. Welche Farben wir wählen, hängt ab von unserem Karma. Im DCI sind es die vier Blumen, die beschreiben, wie das funktioniert, wie eine Handlung in der Vergangenheit unsere Zukunft bestimmt, unsere Gewohnheiten und unsere gesamte Umgebung. Und wenn wir jetzt unser Handeln verändern, dann können wir eine bessere Zukunft erleben. Und wir reden hier von diesem Leben, von Auswirkungen, die sich schneller zeigen, je besser wir den Mechanismus verstehen. Je mehr wir verstehen, je mehr wir üben, je mehr wir uns auf diese Prinzipien von Ursache und Wirkung beziehen, desto schneller zeigen sich die Wirkungen im Außen. Welche Beziehung hat Leerheit zu unserem Leben? Wenn wir also noch öfter solche ärgerlichen, unangenehmen Menschen im Außen treffen wollen, müssen wir nur in gewohnter Weise auf sie mit Ärger reagieren. Und wenn wir keine ärgerlichen Menschen in unserem Leben wollen, müssen wir aufhören, so zu reagieren. Aufhören, die Samen erneut zu pflanzen. Und wenn wir es schaffen, in solchen Momenten tatsächlich friedlich und freundlich zu reagieren, dann verschwinden diese Szenen aus unserem Leben. Mehr und mehr. Und irgendwann komplett. Und es ist nicht so, dass wenn wir heute die Leerheit direkt sehen, unsere gesamte Welt morgen Nirvana wäre. Also, ne? So funktioniert es nicht, sondern wenn wir diese Zusammenhänge verstehen, dann werden wir ein ethisches und moralisches Leben führen. Und weil wir ein ethisches Leben führen, werden wir ein Paradies erschaffen. Es gibt ein Sutra von Lord Buddha und das heißt, Wohlstand kommt von Geben. Und Glückseligkeit kommt von Moral. Das ist die Straße ins Glück. Und übrigens sind das ja oft auch gar nicht unsere großen Ausbrüche von Ärger oder von Gier oder Eifersucht, ja? Sondern es sind diese kleinen alltäglichen Sorgen und Nickeligkeiten, die wir haben und die uns alles in Frage stellen lassen, auch uns selber. Und wenn das wieder hochkommt, dann denkt daran, dass das Objekt leer ist. Könnt ihr ja mal versuchen. Wenn euch morgen jemand anschreit oder nervt, denkt daran, was ihr heute gelernt habt oder heute erinnert habt. Das ist für viele nicht das erste Mal, dass ihr das hört. Ja? Die Person ist leer. Denkt einfach, die Person ist leer. Und der Rest kommt von alleine. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber in Berlin war es so, dass Dörte hartnäckig nachgefragt hat, ja, aber was machst du mit, also ging ja um das Thema Ärger, aber was machst du, wenn du da so eingesperrt bist mit jemandem im Raum und in einem Meeting und du kannst nicht rausgehen und wirklich, diese Person, die nervt dich und geht dich an und triggert so all deine Punkte Und ich habe ihr erzählt, dass ich wirklich dieses Mantra habe, in einer solchen Situation dann zu sagen, das ist leer, das ist leer, das ist leer, um mich selber immer wieder daran zu erinnern und möglichst nicht zu reagieren. Das Bewusstsein, ja, dass ich diese Situation erlebe aufgrund meiner eigenen Handlungen, das ist sehr wichtig. Und wenn wir das befolgen, was meint ihr? Wird dann unser Gegenüber sofort aufhören, ärgerlich zu sein? Sofort?
Nein. Nee, ne? Leider nicht.
Nee. Leider nicht. Nee, genau. Genau. Also wir reden über Ursache und Wirkung und da gibt es immer eine zeitliche Verzögerung. Aber trotzdem, die Auswirkungen von nicht mehr ärgerlich werden, die verändern das Leben sehr, sehr schnell. Und zwar, weil es nicht nur diese karmische Wirkung im Außen hat, sondern es hat auch eine Wirkung auf uns selbst, ja? Wenn wir nicht mehr mitgerissen werden von dieser Welle, wenn es uns gelingt, vielleicht auch nur für einen bestimmten Zeitraum diese Welle zu stoppen. Das gibt uns eine enorme Kraft und das gibt uns ein Gefühl von Stärke und ein Vertrauen, das wir in uns selber haben. Und auch das ist schon eine sehr starke Auswirkung. Und wir haben uns in dem Moment entschieden für unsere Weisheit, für das Wissen, für das, was wir gelernt haben, ja, und das pflanzt sehr gute Samen. Das ist die Funktion von Weisheit. Und die karmischen Resultate draußen, die brauchen eine Weile, um sich zu bereinigen. Aber unser eigenes Verhalten, wie Ärger, der unseren ganzen Tag oder manchmal mehrere Tage total ruiniert, das können wir sofort ändern. Ja. Und die Zeiten, wo man merkt, dass man plötzlich wird man sich gewahr, dass man wirklich jetzt schon eine ganze Weile keine Ärgerattacke mehr hatte. Ja, dieser Zeitraum wird immer länger. Okay, in diesem Sinne, habt ihr Fragen?
Ja, warum ist der Raum, der keine Funktion hat, nicht auf? Also warum wird es anders gesehen? Diese Vorstellung von dem leeren Raum, die kommt, ist doch genau so wie die Vorstellung von einem Stift. Also Das ist dann der Unterschied. Also man sagt ja, der Raum hat keine Funktion.
Ja. Wolfgang spricht.
Aber das ist trotzdem, kommt doch auch von mir. Also ich nehme ja jetzt diese Vorstellung von dem leeren Raum.
Ja.
Genauso kommt ja auch von mir.
Ja, okay. Wolfgang spricht diesen leeren Raum nochmal an und fragt, was ist da die Besonderheit und eigentlich. Ja, und also fragt, warum ist der anders als der Stift? Und im Prinzip ist er nicht anders als der Stift. Aber die erste Gruppe der Funktionalisten sagt, die Dinge existieren, weil sie eine Ursache haben. Leerer Raum, so heißt es, hat keine Ursache. Und deshalb gibt es eine Unterscheidung. Und die zweite Gruppe sagt, ihr Ersten, es geht immer nur um die erste Wahrheit. Die zweite ist immer die gleiche, also die Abwesenheit von einer eigenen Natur. Aber da ist einfach die Unterscheidung, dass die zweite Gruppe sagt, wenn ihr behauptet, die Dinge existieren, weil sie eine Ursache haben, dann deckt ihr nicht solche Sachen ab, wie zum Beispiel den leeren Raum oder Tatsachen, wie die Tatsache, Wolfgang ist nicht Thomas, weil die keine direkte Ursache haben. So. Und deswegen sagt diese zweite Schule, aber wir haben eine viel bessere Erklärung des abhängigen Verstehens, nämlich, Die Dinge haben Teile. Alle Dinge sind abhängig von ihren Teilen. Und darunter fällt dann auch der leere Raum. Die zweite, Ja. Luisa hatte, Luisa?
Ja, Silvia, ich verstehe noch nicht der Unterschied zwischen, wie kann ich das sagen? Also, ich hatte bis jetzt verstanden, bevor diese Klasse, dass abhängige Entstehen bedeutet, die Sachen, wie ich sie wahrnehme, kommen von meinen Samen. Also das ist diese Abhängigkeit.
Ja.
Und dass das Gleiche als Leerheit ist. Das dachte ich bis jetzt. Aber jetzt verstehe ich, dass diese trügerische Realität ist abhängige Entstehen.
Richtig.
Das ist nicht das Gleiche als Leerheit.
Genau.
Das kann ich nicht kapieren. Also das.
Das ist etwas.
Der Unterschied zwischen abhängige Entstehen, also der Stift existiert nicht aus sich selbst. Und das heißt, er hat diese. Also er. Er hängt von meinen Samen ab.
Ja, genau.
Und das ist genau die Leerheit des Stiftes. Dass er von meinen Samen
abhängt. Also sagen wir so. Also um jetzt das nochmal in DCI-Kontext einzuordnen. Ja? Du hast die vier Starbucks-Schritte, die beziehen sich auf das abhängige Entstehen. Ja? Deswegen wir pflanzen Samen, dadurch projizieren wir andere Dinge. Dass das abhängige Entstehen oder die vier Starbucks-Schritte überhaupt möglich sind, ja, ist nur dadurch gegeben, dass die Dinge leer sind, dass sie eben keine eigene Natur haben. Und das ist der Unterschied. Und das ist vielleicht etwas, was ein bisschen dauert, worüber man nachdenken muss.
Okay, aber wenn ich sage, mit dem Beispiel von dem Ehemann. Mhm. Es gibt zwei Ehemänner in der Küche.
Genau.
Eine existiert aus sich heraus und der andere kommt von mir.
Ja, so, genau.
In diesem Beispiel, wer ist die Wahrheit Nummer 1 und wer ist die Wahrheit Nummer 2?
Aha, die Wahrheit Nummer 2 ist die Tatsache, dass dieser Ehemann, der nicht von dir käme, nicht existiert. Das ist diese Tatsache, diese Verneinung. Die Leerheit ist nichts, was du positiv erklären kannst. Die Leerheit ist eine Abwesenheit.
Aber dieser Mann, der aus meinen Samen kommt, das ist abhängige Entstehen. Das ist so. Also
genau. Das ist das abhängige Entstehen.
Warum heißt das dann, wie heißt das? Deceptive Reality.
Trügerische Reality. Ja, weil der zweite Ehemann, du hast einen Ehemann da, von dem du denkst, er kommt aus sich selbst heraus. So. Und ja. Aber selbst der Ehemann, von dem du weißt, dass er von dir kommt, gehört zu dieser ersten Realität. Auch der gehört zur trügerischen Realität, weil er uns als aus sich selbst heraus kommend erscheint. Aber es ist ein,
Okay, lass es.
Ich glaube, genau. Versuche erst noch mal ein bisschen darüber nachzudenken, auch über diese Unterscheidung. Und vielleicht kommst du dann auf klarere Fragen, über die wir diskutieren können. Versuch erstmal ein bisschen.
Komischerweise, ich hatte einen Audio von Geshe-la gehört und diese The Angel Debates the Devil.
Ja.
Und er erklärt, und er sagte, und ich höre das seit 2 Wochen immer wieder, und er erklärt, die Emptiness und Dependent Origination sollten, also müssen zusammen sein.
Absolut.
Und das habe ich jetzt nicht verstanden. Und das ist genau, was du jetzt erklärst. Und ich verstehe das noch nicht.
Ja, aber weißt du, es muss immer zusammengehen. Es gehört zusammen, weil wir wir können niemals unser Karma verändern, wenn die Dinge aus sich selbst heraus entstehen würden. Dann hätten wir überhaupt keine Chance, irgendetwas zu verändern. Das heißt, Karma, die Funktionsweise von Abhängigen entstehen, muss einhergehen mit Leerheit. Das, was Karma überhaupt möglich macht, ist die Leerheit. Und umgekehrt.
Okay.
Die beiden können nicht ohne einander existieren. Unmöglich. Unmöglich. Es gibt kein Karma ohne Leerheit. Und es gibt keine Leerheit ohne Karma. Ohne diesen moralischen Aspekt unseres Verhaltens. Sigi hatte eine Frage.
Sogar 2 Fragen.
Okay, danke, Silvia.
Willst du mal ganz laut reden?
Oh Gott, ich weiß gar nicht genau, wie ich es formulieren soll. Ich war am Samstag in einem Kinofilm, der heißt Female Pleasure, wo eine Regisseurin aus der Schweiz 5 Frauen aus 5 Weltreligionen so beleuchtet hat und sozusagen auch die Ungerechtigkeit, also es steht irgendwie sozusagen sowohl in der Bibel als auch irgendwie im Koran, als auch in buddhistischen Schriften, also es wurde dann da auch so abgebildet, wie sich das eben sozusagen verhält, eben als Mann oder als Frau in dieser Inkarnation geboren zu werden. Und ich komme gleich auf den Punkt, ne? Ich mache eine kleine Ausführung.
Also, könnt ihr sie verstehen?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Ein bisschen lauter vielleicht, ja.
Also wenn ich das, genau, also ich gucke solche Filme an und das ist jetzt nur ein Ausschnitt von dem, was ich in der Welt als ungerecht empfinde. Ich bin selber eine Frau, ich erlebe das sozusagen als, dass es da noch ein großes Ungleichgewicht gibt und das erlebe ich ja nicht alleine. Ne? Das erleben ganz viele andere Menschen auch um mich herum, unter anderem eine Regisseurin oder eine, die gegen Beschneidung kämpft und so weiter und so weiter. Ne? So. Und da frage ich mich dann immer so, okay, selbst wenn ich jetzt in meiner mini-mini-kleinen Welt dafür sorge, dass ich das so nicht mehr erlebe,
ja.
Also dass ich ganz viel für Ausgleich sorge, Mann und Frau sind gleich und also euch genauso behandeln wie uns Frauen und so weiter und so weiter. Ja? So, heißt es ja noch lange nicht, dass das in der ganzen Welt geklärt ist. Und ist es nicht dann irgendwie auch fast ein bisschen naiv auf die Welt? Also wenn ich sage, so, ja, in meiner Welt ist ja jetzt alles heil. So, jetzt ist ja alles gut.
Oh, wer sagt das?
Nein, wenn es so wäre, wenn ich so viele positive Samen erzeuge.
Ja, wenn. Ja. Das ist die große Frage.
Ja.
Okay, also.
Also sozusagen, was ist mit dieser Leerheit, die ich nicht nur für mich selber erlebe, sondern eben dieses große Ganze.
Okay, also zusammenfassend könnte man sagen, Sigis Frage ist, was... also sie kann das nachvollziehen hier für sich, so in ihrer kleinen Welt, aber was ist mit der großen, weiten Welt? Was ist da weltweit mit der Ungerechtigkeit Frauen gegenüber beispielsweise?
Genau, aber ich kann das auf alles Mögliche beziehen.
Und wir können das auf andere, genau, Kriege, Hunger, Armut, Verschmutzung, genau. Okay, möchte jemand von euch antworten?
Nein, also
die Petra, genau.
Wenn jetzt mehrere Menschen sozusagen das Gleiche erleben und wenn es in dem Fall was Negatives ist, das ist dann das kollektive Karma von diesen Menschen. Und so wie wir die Welt erleben, auch das ist jedem sein individuelles Karma und von denen, die etwas gemeinsam erleben, von denen das gemeinschaftliche kollektive Karma sozusagen.
Genau. 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 Also wir teilen verschiedenes Karma. Wir teilen zum Beispiel das Karma, dass wir in einem deutschsprachigen Land aufwachsen, dass es uns sehr, sehr gut geht, dass wir jetzt zum Beispiel hier auch zusammen studieren und so weiter. Aber wenn ihr euch erinnert, es gibt ja diese vier Arten, wie ein karmischer Same reift. So, und das ist das Erste, ist, dass es so ähnlich wie beim ersten Gesetz vom Karma, dass es ein gleiches Resultat, ein gleiches persönliches Resultat für euch erzeugt. Ja? Also so zum Beispiel schreien. Ja, schreien meine Kinder an, mein Mann schreit mich an. Das Zweite ist, es wird zur Gewohnheit. Die erste Lüge, die wir unserer Mutter erzählen, weil wir länger wegbleiben wollen abends, geht uns noch ganz schwer über die Lippen. Das Zweite geht schon schneller. Und das Dritte ist, es prägt, es gestaltet unsere Umgebung, unsere Umwelt. Das heißt, jede Situation, das Wetter, die Architektur, ob die Sonne scheint oder ob alles grau und bleiern ist, das sind alles Auswirkungen von einem karmischen Samen und schließlich prägt unsere Zukunft oder wenn man jetzt das nicht unbedingt im buddhistischen Kontext sagen möchte, kann man auch sagen, grundlegende Veränderungen werden von einem karmischen Samen hervorgebracht. Und es ist so, dass wenn du zum Beispiel darunter leidest, dass Frauen sexistisch oder behandelt werden oder unterdrückt werden und so weiter, dann kannst du an diesen Samen arbeiten und es wird sich auch in außen verändern. Ich habe zum Beispiel, also ein kleines Beispiel ist, ich irgendwann, als mein Sohn klein war, sind wir mit dem Auto gefahren und da war so eine riesige Plakatwand und mein Sohn fragt mich, er war vielleicht so 5, Mama, warum sind Frauen eigentlich immer nackt? Und das ist mir echt so durch Mark und Bein gefahren. Ja? Und dann habe ich gedacht, da muss ich was gegen machen und habe mit einer Freundin, einer Künstlerin, eine Kampagne, eine Plakatkampagne gemacht. Ja? Das Bild der Frau in der Werbung. Und wir waren bei der Kirche und bei allen möglichen Ämtern und haben versucht, da wirklich etwas zu verändern, ja? Es in unsere Hand zu nehmen. Und eine Auswirkung davon, nach meinem Gefühl, ist, dass ich arbeite ja beim Stern und das war, bevor ich zum Stern kam, tatsächlich auch eher so ein intellektuellen Tittenblatt. Und das hat sich verändert in den Jahren, in denen ich beim Stern bin. Wir haben keine nackten Frauen mehr auf dem Titel oder innen drin.
Stimmt.
Ja, das ist so.
Ich habe ein, zwei Fragen. Und zwar, was ich nicht ganz verstehe, wenn jetzt alles von uns kommt, gibt es denn überhaupt jetzt eine Realität außerhalb von uns?
Ja, gibt es. Natürlich. Und das ist das, Entschuldigung, gibt es eine Realität, wenn alles von uns kommt, gibt es eine Realität außerhalb von uns? Das ist das, was ich vorhin auch sagte. Also diese Realität von Thomas oder von Alain kann jemand, der verwirklicht ist, wahrnehmen, weil diese ganzen Filter wegfallen. Von diese Folien von unserem negativen Karma.
Und die zweite Frage, die ich habe, ist, auf der einen Seite habe ich verstanden, wenn ich etwas Gutes tue, kann ich Gutes in der Welt bewirken. Und auf der anderen Seite haben wir mal in einer Klasse gelehrt, quasi der Unterschied vom monotheistischen Gott zu den Buddhisten ist, dass man vom monotheistischen Gott ausgeht, dass er allmächtig ist, und die Buddhisten sagen, nein, es gibt keinen Allmächtigen, sondern nur allwissender Gott. Und die Tatsache, dass das so ist, ist, weil wenn das ein Allmächtiger wäre, er schon längst die Probleme gelöst hat. Aber es muss jeder für sich selber lösen. Wie kann ich denn mit guten Taten anderen helfen, das zu machen? Das jeder für sich selbst machen muss.
Sehr clever. Sehr gute Frage. Aber im Prinzip ist das die Antwort, also du kannst einer anderen Person keine karmischen Samen in den Geist pflanzen. Das geht nicht, ja? Du kannst aber durch diese dritte Blume, von der ich gerade spreche, dein eigenes Bild von dieser Person verändern. Okay, gleich. Lass mich das eben zu Ende sagen, ja? Das heißt aber nicht, dass diese Person unbedingt die gleiche Sichtweise hat wie du. Also, wie soll ich sagen? Ich kann, indem ich gute Samen pflanze und das meiner Mutter widme, ihr, was weiß ich, ein sie so sehen, dass sie in einem Zustand von Wohlstand und gut versorgt und so weiter lebt. Aber ob sie das selbst so sieht, das ist abhängig von ihren Samen. Und was deswegen dieser Hinweis, dass das, was der Buddha tun kann für uns, ist lehren. Wir können versuchen, mit geschickten Mitteln anderen zu helfen, eigene gute Samen zu pflanzen. Und jetzt muss ich unbedingt Thomas zu Wort kommen lassen, weil er wird unruhig sonst.
Hallo, da muss ich gerade an zu Hause denken. Und zwar, meine Frau raucht noch ein bisschen. Und wir haben einen kleinen 10-Jährigen. Und das muss sie immer heimlich machen. Und sie hat immer dann noch ein schlechtes Gewissen. Sie raucht wirklich weniger. Guckt mich dann so an und so, ja, ich weiß, du magst das nicht und so. Und ich so, ich versuche da neutral umzugehen und sage, innerlich denke ich aber, oh Mann.
Könnt ihr ihn gut verstehen?
Innerlich denke ich dann so, oh Mann, diese Abhängigkeit von mir, dieses doch immer rauch, also was heißt, 50er.
Nein, überhaupt nicht.
Ah, ich komme mal okay. Ran.
Ja.
Und zwar die Abhängigkeit von meiner Frau, also ein bisschen was noch zu rauchen und so weiter. Und dann, Silvia hat ja gesagt, ich kann nicht ihr den Samen machen. Aber was ich machen kann, ist, ich gehe mit Logik daran und dann hoffe ich, bin ich auf den richtigen Weg. Ich gehe mit Logik daran und sage, okay, sie hat was mit Abhängigkeiten. Ich möchte, dass ihre... Also mein innerster Wunsch wäre, sie soll aufhören mit dieser Abhängigkeit. Okay, dann erlebe ich jetzt gerade Abhängigkeit. Dann ist das Thema Abhängigkeit. Dann kann ich jetzt mal tun, wo sind meine Abhängigkeiten? Und zwar morgens, ich trinke viel Kaffee. Viel Kaffee, das ist so ein Prozess, der immer wieder kam. Morgens, also wenn ich aufstehe, eine Kaffee, dann auf der Arbeit schon Kaffee, da Kaffee. Das ist so eine Art kleine Abhängigkeit. Da habe ich gesagt, okay, jetzt unterbreche ich mal diese Abhängigkeiten und mache mir jetzt Tee. Ja, hier trinke ich jetzt auch mal Tee. Das heißt, ich werde flexibler. Vielleicht ändert sich dann auch, wenn ich das sehe, da auch irgendwie was.
Ja, genau. Ist das so richtig? So die genau, Frage? Das ist das Prinzip von der, von der dritten Blume. Oh, okay. Annegret.
Ich hätte auch noch mal zwei Fragen, glaube ich. Also eine Frage war, glaube ich, so ähnlich wie der eben.
Allah.
Die Prasangikas sagen, habe ich das richtig verstanden, aus sich selbst heraus existiert nichts. Bedeutet das, wenn wir den Raum verlassen, gibt es dann hier auch keinen Tisch?
Aha. Gute Frage. Das ist eine hat jeder hat die Frage verstanden? Nein. Okay. Wenn wir aus dem Raum gehen, gibt es dann einen Tisch. So,
oder und das Gebilde.
Ja, genau. Oder tiefster Urwald, fällt ein Baum um, existiert das oder nicht? Das ist auch so eine der typischen Klosterdebatten. Und da wir wissen, dass ein Buddha allwissend ist und wirklich alle Objekte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft direkt sieht, können wir sagen, ja, existiert. Weil es ein Wesen gibt, das es sieht. Und die zweite Frage?
Die andere ist eher praktischer, tatsächlicher Natur. Also ja. So dieses Letzte, was wir ausgeführt haben, auch mit dem Ärger und so weiter.
Ja.
Also ich bin auch zutiefst davon überzeugt,
ja.
Karma, dass das so funktioniert und habe auch viele Erfahrungen schon gemacht. Je mehr ich das aber merke, umso frustrierter bin ich, wenn ich dann mir wieder nicht gelingt.
Oh ja, ja, okay.
So,
ja.
Ich denke so, da habe ich ja, und komme in dieses, ich glaube, auch westliches Schema des
Schuld, ne?
Schuld oder schlechten Gewissens oder guck, ne, jetzt bist du ja doch wieder ärgerlich geworden, hast du ja wieder diesen Samen gesät oder so.
Ja, ja.
Gibt es da noch ein
Gegenmittel? Annegret redet gerade darüber, dass wir natürlich jetzt, wenn wir das wissen, dass wir dann oft echt total ungeduldig sind mit uns selber und dann Schuldgefühle kriegen, wenn wir doch wieder ärgerlich werden. Und ich glaube, das kennt, unseren Schwächen unterliegen. Ich glaube, das kennt auch jeder von uns. Ne? Es ist so, das ist wirklich ein westliches Konzept und wenn wir da aus buddhistischer Sicht zum Beispiel auch auf diese Bereinigungskräfte, also auf diese vier Kräfte schauen, dann heißt es intelligentes Bedauern. Und intelligentes Bedauern heißt, dass wir nicht diese Mea Culpa Geisel da uns abwatschen, sondern das heißt, dass wir erkennen, okay, Ursache und Wirkung, ja, und jetzt habe ich eben einen Samen gesät, dessen Auswirkungen möchte ich eigentlich nicht und deswegen bereinige ich das. Und dann ist es wirklich, ansonsten muss ich sagen, ich bin nicht so ein ganz großer Freund, wenn wir immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig dieses Mitgefühl mit uns selber ist, weil ich manchmal glaube ich, dass es doch wichtiger ist, auch dass sich Mitgefühl wirklich auch mal für andere abspielen sollte. Aber da brauchen wir dieses Mitgefühl mit uns selbst. Wir sind Menschen. Und wir müssen und wir brauchen Geduld und wir brauchen diese Sichtweise, dass wir, bis wir wirklich vollkommen erleuchtet sind, auf dem Pfad sind und so lange üben müssen und so lange immer wieder an uns arbeiten und ein bisschen an unseren Samen drehen. Ja. Falls ihr noch was dazu zu sagen habt. Noch einen schönen Hinweis, eine schöne Idee. Ach, hallo Angelika, ich habe noch gar nicht gesehen, dass du auch dabei bist.
Darf man noch eine Frage stellen oder möchtest du aufhören?
Ja, ich warte, eine Frage noch gerne, aber Thomas wollte noch was dazu sagen eben. Bitte ganz laut.
Ja, gerne. Und zwar auch zu dem Ärger und zu dem Erleben. Und dann, ich wollte ganz gerne an einem Beispiel und dann auch gleich eine Frage stellen. Gibt es verschiedene Stufen, wie man etwas erlebt? Und zwar, ja, es gibt eine Person, ich sag's jetzt so als Laie, es gibt eine Person, die erregt Ärgernis. Ich habe es gelernt, damit umzugehen. Okay, diese Person ist von sich aus nicht ärgerlich. Es gibt Menschen, die lieben ihn, deren Familie, Freunde, kann kein schlimmer sein.
Hm?
So, habe ich gelernt. Wenn ich mit ihm umgehe, prima. Bop, 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 bop. Frühstückstisch. Jetzt kommt die zweite, also jetzt kommt nämlich meine Frage. Viele erleben ihn als Ärgernis. Sie regt die beiden, reden schon wieder über ihn. Ich komme hier hin und sage, so, ich möchte, dass dieses Thema gar nicht aufkommt. Ich möchte nicht über ihn reden. Mhm. Aber es ist ein Ärgernis, was mehrere angeht. Also irgendwo ist das bei mir so entstiegen. Trotzdem erlebe ich es und es ist wohl eine Prüfung oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es wieder nochmal da.
Ja.
Die beiden reden über den. Über den. Die Person X.
Okay.
Und deine Frage? Halt mich da raus.
Ja?
Ja, warum erlebe ich das denn? Also mit ihm selber komme ich klar.
Okay.
So, im 1:1.
Ja.
Aber wenn ich denn hier in der Gruppe bin, dann okay. Schnattern die beiden über den und der kommt noch rein und wieder ist das Thema da. Immer wieder kommt das
aber
Thema.
Aber das ist wieder das Gleiche, dass ein karmischer Same kommt zu dir als Resultat. Das ist das Erste. Okay, du streitest mit dieser Person. Dieser Aspekt ist bereinigt, nachdem du daran gearbeitet hast. Nun ist aber der zweite Gewohnheit, der dritte, deine Umgebung. Du siehst, wie andere sich streiten. Dieser Aspekt muss noch bereinigt werden.
Mit der gleichen Konsequenz, dass ich nicht mehr streite mit anderen?
Also ja, also da würde ich, genau, da ist natürlich wichtig, zum Beispiel Frieden zu stiften und auf keinen Fall einzusteigen in ein Gespräch, wo man dann einen Dritten fertig macht oder so. Also vielleicht eher mit dieser Motivation, Frieden zu stiften. Das ist, glaube ich, ein gutes Gegenmittel. Petra, deine Frage.
Ja, danke. Und zwar, mir ist kürzlich mit einer Dame passiert, also die habe ich eine potenzielle Kundin, die habe ich angerufen und die war dann, sie möchte jetzt gar nichts mehr reden, sie will nur mehr gute Nachrichten, weil sie da war irgendwas, ja, mir war klar, ich habe ihr ja nichts getan, es hat mit mir nichts zu tun. Wir haben dann auch vereinbart, dass wir halt dann in einem Monat telefonieren. Aber was mein Problem ist, ich habe dann eine Schwierigkeit, so jemanden wieder komplett unbefangen anzurufen, weil ein Teil in mir wieder erwartet, dass wieder sowas kommt. Und das heißt, ich bin nicht mehr unvoreingenommen, weil ich schon ein Erlebnis mit ihr gehabt habe, dass sie mich eigentlich anschnauzt, obwohl es ja mit mir nichts zu tun hat. Also, und ich merke, ich erwarte dann fast schon von dieser Person, dass sie wieder unfreundlich ist. Was kann ich da machen? Und es muss ja gar nicht so sein. Und deswegen verhalte ich mich auch irgendwie nicht mehr normal und natürlich, sondern verbiege mich, weil man denkt, Mensch, wie rede ich jetzt mit der, dass die relaxed bleibt? Weißt du, was ich meine?
Ich denke mal, grundsätzlich kann es jetzt nicht sagen, nach dieser Klasse, hat ja eigentlich nichts mit mir zu tun.
Na aber ich meine nicht mit, also dass sie natürlich auf mich, so, dass sie so ist, ist in dem Moment ein Same, der bei mir aufgeht. Das ist keine Frage, aber den kann ich mit ihr ja gar nicht gelegt haben, weil mit ihr hatte ich ja noch nichts vorher. Aber trotzdem erlebe ich es mit ihr so, klar.
Ja, aber das, wenn wir einen Samen pflanzen, dann heißt das ja nicht, denk an das Beispiel, wenn ich meine Kinder anschreie, dann kommt das Resultat mit einer durch eine andere Person zu mir zurück.
Genau. So,
und wenn das tatsächlich jetzt ein Muster wäre oder ein Problem, du hast jetzt mehrere Möglichkeiten, ja? Wenn du jetzt sagst, du bist Coach für diese Frau, Dann,
nein, das ist, es ist, ich bin nicht Ihr Coach.
Ach, du bist nicht Ihr Coach. Weil, nein. Also dann in so einer Situation müsstest du überlegen, was, wo hast du das Gefühl, was würde ihr gut tun? Ja? Und wenn du denkst, es wäre aber richtig für sie, auf bestimmte Sachen zu schauen, dann kannst du das als Coach oder als Lehrer oder als Mentor versuchen, so sanft zu machen, aus dieser Motivation heraus ja. zu helfen. Wenn das jetzt ein privater Kontext ist, zum Beispiel eine Freundin oder Familie oder so, dann könntest du dich vielleicht, dann ist die Frage, was triggert dich? Vielleicht ist es auch eine gute Lernerfahrung, Petra, zu sagen, okay, ich akzeptiere das, dass diese Person nicht wünscht, über Dinge auf bestimmte Weise zu reden mit mir. So, okay. Das kann, nein, ja.
Also in dem Fall, es ist nichts Familiäres und meine Idee ist, und
ja.
dass, weil es gibt einen Grund, ich möchte sie noch einmal kontaktieren, ja, um sie einzuladen, ja, mhm. zu etwas. Mhm. Und ich habe aber das Gefühl, da ist noch irgendetwas offen und ich habe, meine Idee ist nämlich die, dass ich mich sozusagen im Rahmen dieses Gesprächs bei ihr entschuldige für den Fall, dass ich ihre Grenzen übergangen habe, ohne dass ich das bemerkt habe. Und aber ich weiß nicht, ob das gut ist, das zu tun.
Also, ich glaube, du solltest deinem Herzen folgen. Und das ist,
Weil das ist wirklich etwas, was ich so fühle, dass ich mir denke, Mensch, also sollte ich irgendwie sie überrannt haben, ohne dass mir das bewusst geworden ist, bitte ich entschuldige mich dafür. Ja?
Ja.
Obwohl eigentlich, ich sage jetzt einmal rein objektiv betrachtet, aber es fühlt sich trotzdem so an.
Ja, okay, ja. Also es ist ja auch oft so, dass selbst, also es heißt, selbst wenn wir Kritik erfahren, was ja in dem Fall überhaupt nicht der Fall ist, ist es immer ein Quäntchen Wahrheit und wir sollten genau überprüfen, ob wir nicht daran lernen und wachsen können.
Also du meinst, wenn ich das wirklich im Herzen so spüre, ja. auch wenn ich auf meiner Checkliste vom Hirn eigentlich alles dagegen spricht, dann einfach nach dem Herzen
ja.
gehen.
Ja, unbedingt. Ja, genau.
Weil es kann ja eh nichts passieren.
Genau, Prinzip, ne? genau. Was passieren könnte, ist, dass sie sagt, ach um Gottes Willen, ich habe dich gar nicht gemeint. Aber ja, okay. trotzdem hast du einen guten Samen gesät von Achtsamkeit und von der, auch einen guten Samen im Sinne von Demut, dass man, also zu sagen, okay, vielleicht habe ich mich da falsch verhalten. Das ist immer ein ja. guter, ja.
Okay, gut, danke, danke.
So, jetzt muss ich einmal gucken, der Chat läuft heiß. Was steht da? Ich möchte nicht. Von Susa an alle, ich möchte nicht. Aber ich lese jetzt, glaube ich, von... Ah, okay, von oben nach unten. Ah, falsch rum. Oh, Susa, danke. ACR. Gab es nicht eine Frage? Medi-Hausaufgabe ist mir unklar. Was sind die drei Erklärungen? Ah, okay. Gut, jetzt habe ich es verstanden, diesen Chat zu lesen. Also, wir hatten drei Gruppen, ja? Die Funktionalisten, die Svatantriker und die Prasangiker. Und die haben alle drei unterschiedliche Arten, abhängiges Entstehen zu erklären. Diese drei abhängigen Definitionen von abhängigen Entstehen, darüber nochmal nachdenken. Das ist die Hausaufgabe der Meditation. Okay.
Kannst du mich nochmals wiederholen? Entschuldigung, ich war gerade weg.
Okay. Wir hatten ja drei Gruppen. Die Funktionalisten, die Svatantriker und die Prasangiker. Und alle drei haben etwas unterschiedliche Arten, abhängiges Entstehen zu erklären, zu definieren. Und da die Hausaufgabe ist, einmal über diese drei Dinge nachzudenken. Könnt ihr in den Classnotes nochmal nachlesen. Im Hausaufgabenschlüssel steht das auch nochmal. Und da könnt ihr dann einfach drüber nachdenken. Ihr Lieben, es ist jetzt 9. Olga?
Entschuldigung,
ja?
Eine Frage ganz kurz.
Ja.
Mein eigenes Bild von mir, ja, ist dann auch trügerisch?
Ja. Ja. Trügerisch? Na, trügerisch im Sinne, dass es sich verändert. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Die gute Nachricht, es kann sich so verändern, dass wir zu einem erleuchteten Wesen werden. Das ist doch cool. Stell dir vor, wir müssten so bleiben, wie wir sind. Das ist nicht furchtbar, dieser Gedanke.
Weil ich so ein bisschen, ja. Naja, ich habe es negativ gesehen. Super, danke. Ich habe es negativ gesehen. Okay.
Okay, ihr Lieben, dann werde ich jetzt mal hier unsere Gebete suchen. Und...